Das Team, das diese Bibelvertiefungstage vorbereitet hat, hat ja eindrucksvolle Bibeltexte ausgesucht. Die haben es in sich. Und diese Endzeitrede Jesu, die ist ja seit 2000 Jahren fast in jeder Krisenzeit von Interesse gewesen. Immer wieder, wenn es irgendwo Krisen gibt, wenn Katastrophen, wenn Probleme, Konflikte auftreten, dann vertieft man sich in diese Texte und man fragt natürlich, sind das die Dinge, die jetzt geschehen? Ist da eine Übereinstimmung zwischen dem, was Jesus damals gesagt hat und dem, was wir heute erleben? Was bedeutet das für uns? Jesus hat ja diese Rede damals auf dem Ölberg gehalten. Ich komme zwar nicht vom Ölberg, aber zumindest vom Ölberg. Das klingt zumindest so ähnlich. Aber auch wenn wir jetzt nicht wie die Jünger Jesu die Stadt Jerusalem vor Augen haben und das alles live sehen, was Jesus sagt und was mit der Stadt passieren wird und so weiter, ist es ja trotzdem so, dass wir hier im Erzgebirge im Jahr 2022 uns mit diesen Fragen beschäftigen, mit den Fragen, wie soll alles weitergehen? Was erwartet uns? Welche Haltung, welche Perspektive sollen wir einnehmen, dürfen wir einnehmen in unserer Zeit? Wie wird die Zukunft werden? Wie gehen wir mit Krisen um? Wie sieht es aus, als Jünger, als Jüngerin Jesu in unserer Zeit zu leben? Und man kann diese Fragen ja mit einem sehr verschiedenen Blickwinkel stellen. Man kann auf die Welt schauen, auf die Geschehnisse, auf Krisen, auf Konflikte. Das kann man mit verschiedenen Haltungen tun. Man kann es sensationslüstern machen, dass man ganz gespannt ist, wo die nächste Katastrophe ausbricht. Man kann sehr verzweifelt dabei sein und verängstigt. Man kann sich fragen, was wird denn als nächstes an Erschütterungen kommen? Wer ist verantwortlich für dies und das? Was muss noch geschehen, damit am Ende dies und das bei rauskommt? Das wäre so die eine Haltung, mit der man durchs Leben gehen kann und auf diese Welt schauen kann und diese Texte lesen kann. Wichtig ist aber, dass die Jünger Jesu eigentlich mit einem ganz anderen Blickwinkel nach der Zukunft gefragt haben. Diese ganze Rede Jesu über die Endzeit, die geht damit los, dass die Jünger fragen, woran erkennen wir, dass du wiederkommst? Sie schauen auf Jesus. Und sie wollen wissen, wie werden die Dinge zur Vollendung kommen? Also wie wird es gut? Wie wird alles zur Reife kommen? Wie wird alles vollendet werden? Eigentlich geht es dabei um die Frage, wie können wir dich, Jesus, erkennen in allem, was geschieht? Und das ist schon mal eine ganz andere Herzenshaltung, mit der wir auf die Welt und auf unser Leben schauen, dass wir auf der Suche danach sind, wo ist Jesus zu finden? Wo können wir Jesus entdecken in unserer Zeit und in den Jahren, die kommen? Und ich glaube, das wäre so der erste wichtige Punkt, den wir festhalten können. Ein Christ fragt nicht zuerst nach Krisen, nach zukünftigen Ereignissen, Geschehnissen und Hintergründen, sondern ein Christ sucht immer zuerst Jesus im Hier und Jetzt und fragt, wo bist du zu finden, Herr? Ein Christ verfolgt die Spuren Jesu, die sich durch alles hindurchziehen, was geschieht. Durch alles, was im Jahr 2022 geschieht und auch was in den folgenden Jahren noch geschehen wird. Es ist für einen Christen kein bedeutendes Qualitätsmerkmal, einfach nur wissend zu sein über die Hintergründe und Wirrungen aller irdischen Geschehnisse. Dafür muss ich nicht Christ sein. Sondern es ist das Kennzeichen eines Christen, wenn man heute und morgen und übermorgen Jesus liebt und ihn nicht verpasst, wenn er kommt. Ihn nicht verpasst, auch wenn er hineinkommt in die Geschehnisse unserer Zeit. Und genau diese Fähigkeit, Jesus im Hier und Jetzt zu begegnen, trotz aller Krisen, trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die da sind, diese Fähigkeit wird in unserem Predigttext, den wir gerade gehört haben, nochmal so richtig mächtig auf den Punkt gebracht. Wir haben den Text gehört aus Matthäus 25, Verse 31 bis 45. Wer eine Bibel hat, der kann ja gerne, während ich hier rede, nochmal reinschauen und das mitverfolgen. Ansonsten haben es die meisten vielleicht auch noch im Kopf, worum es ging. Es geht also um das Kommen Jesu, das zweite, finale Kommen Jesu, kann man sagen. Ein Zeitpunkt, an dem alle Geschehnisse dieser Welt und unseres Lebens Geschichte sein werden. Da kommt es zum Rückblick. Alle Nationen und Völker werden vor Jesus versammelt sein und die Geschichte der Welt wird einer Sichtung unterzogen. Man schaut zurück auf das, was gewesen ist. Und wie ein Hirte wird Jesus die Schafe von den Böcken trennen. Also Böcke sind hier genau genommen vom Wort her Ziegenböcke. Also man könnte sagen, Schafe und Ziegen werden getrennt. Schafe gehen zur Rechten, die Ziegenböcke zur Linken. Die einen dürfen das Reich Gottes in Besitz nehmen, weil sie den geringsten Brüdern Jesu Liebe erwiesen haben und ihr Herz für sie geöffnet haben und darin Jesus begegnet sind, Jesus gedient haben. Und die anderen, die gehen in den Untergang. Das ist also auch ein sehr hartes Wort, was mir hier heute gegeben wurde. Tut mir leid, war nicht meine Idee, aber es ist Wort Gottes und es ist wichtig, das auch in der Gänze, also im Ganzen auf sich wirken zu lassen. Ja, und die einen, die gehen in den Untergang, weil sie es unterlassen haben, den geringsten Liebe zu erweisen. Und das ist hart. Und es ist gut, wenn wir diesen Text hier sehr klar ins Auge schauen. Bevor wir uns in mehrere Details dieses Textes nochmal vertiefen, noch ein paar Vorüberlegungen. Denn anhand dieses Textes, den wir hier vorliegen haben, kann man mehrere bedeutsame Grundregeln im Umgang mit Prophetie im Allgemeinen sich ergründen und lernen. Das eine, was wir hier finden, und das ist ganz typisch für Prophetie, ist, dass Bildsprache vorkommt. Das ist bildhaft ausgedrückt, was wir hier finden. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Prophetie hat ganz oft was Gleichnishaftes, was Bildhaftes an sich. Niemand würde ja glauben, dass Jesus am Ende buchstäblich nur Schafe und Böcke auf dieser Erde noch vorfinden wird. Nur noch Schafe und Böcke im wörtlichen Sinne ist allen klar, wenn man diesen Text liest. Und hier bei diesem Text ist es nicht schwer, dass einem das auffällt. Aber bei anderen Prophetien, die wir so haben und die uns vielleicht beschäftigen und bewegen, ist es manchmal nicht so leicht. Und viele schräge Irrtümer in der Deutung von Prophetie, die kommen manchmal dadurch zustande, weil diese prophetischen Botschaften zu wörtlich genommen werden. Das ist also ein kleiner Hinweis. Wie gehen wir mit Prophetie um? Das wird jetzt wahrscheinlich besonders jene irritieren, die die Bibel eigentlich beim Wort nehmen wollen. Was ja ein guter Vorsatz ist. Wenn ich aber die Worte der Bibel und gerade auch prophetische Texte im Allgemeinen wirklich ernst nehmen will, dann muss ich immer das Herz der Botschaft erfassen, was hier drin steckt. Und nicht nur stehen bleiben beim Wortlaut, bei den Worten, die ich hier lese, denn die Botschaft ist oft tiefer. Und das, was wir lesen und was Gott offenbart, hat oft was Gleichnishaftes an sich. Jesus selbst hat ja ganz viel in Gleichnissen gesprochen. Es ging ihm ja nicht darum, Anweisungen zur Landwirtschaft und sonst was zu geben, sondern es ging ihm darum, das Reich Gottes zu verkünden durch Bilder aus der Landwirtschaft und aus allen Bereichen des Lebens hindurch, damit was deutlich wird, aber gleichzeitig braucht es immer auch eine Offenbarung Gottes, damit man versteht, was er eigentlich meint in diesen Texten, in diesen bildhaften prophetischen Texten. So funktioniert Prophetie damals wie heute. Und das ist auch ganz wichtig bei der Deutung anderer prophetischer Texte, gerade die Offenbarung oder das Buch Daniel oder solche Texte, die sind voll schillernder Bilder und Gleichnisse. Und da steckt immer eine tiefere Ebene drin. Da ist es wichtig, an diesen Punkten ist es wichtig, nicht nur beim Wortlaut zu bleiben, sonst komme ich zu schrägen Ergebnissen, wie der Vorstellung, dass am Ende nur noch Schafe und Böcke auf dieser Erde existieren werden im wörtlichen Sinne. Ja, das ist also, denke ich, nochmal was man in diesem Text ganz gut lernen kann. Das bedeutet also, nicht zu schnell, zu endgültig festgelegt zu sein. Manchmal wird über Prophetien, gerade auch im Blick auf die Endzeit, so geredet, als wüsste man alles ganz genau. Das begegnet einem manchmal hier und da und dann ist sich jeder sicher, ich habe es doch in der Bibel gelesen, das steht doch da, ist doch klar, das wird jetzt so und so kommen und dann wird das und das und das und man hat so einen Fahrplan für die nächsten Jahre, was jetzt alles geschehen muss, aber es ist immer Demut angebracht, dass ich immer noch mal ein Stück zurückgehe und sage, Herr, wenn du mir nicht offenbarst, wenn du mir nicht zeigst, was du sagen willst, ich werde es wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinander bringen. Es ist keine, also Petrus, im ersten Petrusbrief lesen wir, Prophetie ist keine Sache eigener Auslegung, sondern das, was der Geist Gottes offenbart hat, das muss er uns auch erklären. Und wir sind abhängig von ihm und es braucht ein demütiges Herz. Denn wir müssen immer damit rechnen, dass der Heilige Geist auch um die Ecke kommt und nicht nur so direkt auf uns zugeht und dass er manchmal auch unsere Logik und unsere Fantasie herausfordert in prophetischen Texten. Denn es ist ja so, seine Botschaft, Gottes Botschaft ist immer zeitlos. Die ist über die Jahrhunderte hinweg aktuell. Die ist nicht nur für mich gemacht, mit meiner Logik, mit meiner Weltsicht, mit meinem Erfahrungshorizont, so dass ich es gleich verstehe, in der Art und Weise, wie ich denke, sondern es ist vor 500 Jahren genauso aktuell gewesen wie jetzt oder in einigen Jahren. Und deswegen ist es immer eine tiefere Ebene, die es zu erreichen gilt. Wir haben das vorhin mit dieser Schaufel hier schon wunderbar angekündigt bekommen. Es geht darum, tiefer zu graben. Und Bibelvertiefungstage ist etwas ganz Wunderbares, was ihr hier macht in Neudorf, dass man sich bewusst aufmacht, tiefer zu gehen, hineinzufinden. Das wäre eine Sache, die man hier ganz gut beobachten kann. Und dann auch, dass man Texte nicht überinterpretiert, nicht mehr reindeutet und reinliest, als eigentlich drinsteht. In der Gefahr stehen wir auch immer, dass wir bei dem bleiben sollen, was im Text drinsteckt, und es nicht ausschmücken in unserem Sinne. Ich will mal ein Beispiel nennen, anhand dieses Textes hier, den wir gelesen haben. Jesus stellt die Schafe zur Rechten und die Böcke zur Linken. Zu denen zur Rechten sagt er, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich. Ja, was sagt dieser Text über Politik, über die Rechten und die Linken? Könnte man sich jetzt fragen. Der Text sagt nichts darüber, rein gar nichts. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Es geht zwar in dem Text um Nationen, aber nicht um politische Lager. Die spielen hier überhaupt keine Rolle bei dem, was Jesus hier sagt. Die Bedeutung von rechts und links hatte in der damaligen Kultur überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun. Und das ist zwar nur ein skurriles Beispiel, aber es zeigt ein Prinzip, in dem man sich verirren kann, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das passiert in dem Moment, wenn wir so in unseren Denksystemen festhängen, dass ich glaube, dass jeder Bibeltext immer genau das sagt, was ich meine und was ich denke. Gerade wenn ich emotional aufgeladen bin durch irgendwelche gesellschaftlichen Themen und wenn mich persönliche oder gesellschaftliche Fragen zu sehr vereinnahmen, dann bin ich nicht frei, auf Gott zu hören. Das ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein im Umgang mit Gottes Wort. Die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, die Bibel misszuverstehen, wenn ich innerlich zu aufgewühlt bin, zu vereinnahmt bin von irgendwelchen gesellschaftlichen Themen. Kleiner Tipp, je mehr ich in meinem Leben grundsätzlich in eine Entspanntheit reinkomme, was die Welt betrifft, was die Zukunft betrifft, was mein jetziges Leben betrifft, umso klarer werde ich Gottes Wort verstehen können. Aber je aufgewühlter ich bin, umso mehr ich geprägt bin von Aggressionen, von Ängsten, von Verunsicherungen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich das Wort Gottes in meinem Denksystem auslege und da Dinge drin sehe und lese, die gar nicht da sind. Es ist einfach wichtig, dass wir Jesus begegnen und er ist der Friedefürst. Er bringt Frieden rein in unser Inneres. Er lässt uns zur Ruhe kommen, trotz allem, was geschieht. Und erst in diesem Moment der Ruhe bin ich in der Lage, Gottes Wort wirklich aufzunehmen und wirklich zu erkennen und zu verstehen, was er meint. Also wenn wir merken, dass wir grundsätzlich zu umtriebig sind, zu sehr von Emotionen, von Aggressionen und sonst was getrieben sind, wenn wir auf das Geschehen dieser Welt und an die Zukunft denken, dann ist es wichtig, erstmal einen Schritt zurückzukommen und erstmal Jesus zu begegnen. Vorher sollte man sehr misstrauisch sein gegen die eigenen Deutungen, die man hat und wie man das Wort Gottes versucht anzuwenden auf unsere Zeit und auf die Zukunft. Das Risiko ist höher, sich unter solchen Bedingungen zu verirren. Und noch eine weitere kurze Überlegung. Bei diesem Text ist unter Christen ja immer wieder die Frage, auf wen bezieht sich dieser Text eigentlich? Wer sind die Schafe, wer sind die Böcke, um wen geht es hier? Die Nationen und Völker kommen hier vor Jesus zusammen und er erklärt ihnen, wie sie mit den geringsten Brüdern umgegangen sind. Wer sind die geringsten Brüder Jesu? Das ist eine wichtige Frage, wenn man mit diesem Text zurechtkommen will. Geht es hier konkret um den Umgang vielleicht der heidnischen Völker mit den Juden, denn es kommen ja die Nationen zusammen hier vor Jesus. Es ist Völkergericht. Zumindest können wir uns an dem Punkt sehr sicher sein, das ist auf jeden Fall auch gemeint. Also unser Umgang mit den Juden als heidnische Nation, mit dem Volk Israel, steckt hier definitiv drin. Jesus als Jude mit seinen Brüdern an seiner Seite und dann auch noch in der Bibel die Erwähnung Israels als das Geringste unter allen Völkern, na selbstverständlich. Wenn sich die Völker dieser Welt, wenn sie es wagen, die Juden zu erniedrigen, zu verachten und zu verfolgen, dann sind es die geringsten Brüder Jesu in diesem Moment, die Jesus sehr, sehr wertvoll sind und sehr am Herzen liegen. Also dieser Text, der spricht auch sehr, sehr existenziell in die Geschichte unseres deutschen Volkes hinein. Diesen Text kommt man nicht vorbei, den muss man sich zu Herzen nehmen. Da, wo Juden verachtet und geschmäht werden, sind sie von der Bibel her auf jeden Fall die geringsten Brüder Jesu, um die es hier geht. Also von daher ist die Frage, wie wir mit den Juden umgehen, relevant bis in Ewigkeit, wie wir hier in diesem Text erkennen. Ich denke persönlich trotzdem, dass der Text noch darüber hinausgeht, dass er die ganze Menschheit anspricht, denn der ist so universal formuliert, anders als an anderen Textstellen. Und außerdem hat Jesus selbst ja den Begriff des Bruders nochmal weiter aufgeweitet. Er sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. In Matthäus 12, Vers 50 steht das. Jesus sagt, also meine Brüder, die sind noch mal viel mehr, die gehen noch über das Volk Israel hinaus. Es umfasst letztlich die ganze Menschheit, was wir hier haben. Zudem sollen wir als Christen ja auch mit den Feinden, mit unseren Feinden ebenso umgehen, wie es hier in dieser Endzeitrede Jesu geschildert wird. Das heißt, dass unsere Hilfe und unsere Liebe na selbstverständlich nicht nur den Juden und anderen Christen gelten sollte, sondern selbst unseren Feinden. Selbst den größten Heiden im ursprünglichsten Sinne des Wortes. Das ist auch wichtig zu beachten, auch jetzt, wo Hilfe auch nötig ist, in Bezug auf die Ukraine, auf den Ukraine-Krieg oder so, dass ich immer mit einer Herzenshaltung rangehe, allen dienen zu wollen. Nicht nur den Christen, die aus demselben Stall kommen wie ich, sondern dass ich bereit bin, auch meinen eigenen größten Feinden, wo auch immer sie existieren, zu dienen und ihnen meine Liebe zu erweisen. Deswegen glaube ich, dass dieser Text unseren Umgang mit jedem Menschen meint, unseren Umgang mit den Juden natürlich dann sowieso auch, also ganz klar. Und jetzt noch einige Gedanken zur Botschaft des Textes. Das sind ja Bibelvertiefungstage, von daher erlaube ich mir auch ein bisschen trocken hier unterwegs zu sein, durch den Text hindurch und so ein paar vertiefende Gedanken hier auch mitzuteilen. Die Jünger Jesu, die wollten ja wissen, woran sie erkennen können, dass Jesus wiederkommt. Und das ist ja eine Frage, die wir nachvollziehen können. Wie lange noch, Herr? Ja, wir beten ja auch in der Bibel Maranatha, also komme bald. Was muss denn noch geschehen, bis du kommst? Diese Frage, die steht im Raum. Was wird noch alles kommen? Was muss noch geschehen, damit Jesus wieder auf diese Erde kommt und alles zur Vollendung bringt? Und die Antwort Jesu hier in Matthäus 25 ist hochinteressant. Im Grunde sagt Jesus, ich bin schon längst gekommen. Das ist der schockierende Moment in diesem Text. Die Jünger wollen wissen, was muss noch geschehen, bis du kommst? Und natürlich versteht Jesus, was sie meinen. Und er wird ja auch wiederkommen und alles vollenden. Aber das, was er ihnen hier in diesem Moment sagt, ist eigentlich, ich war im Prinzip schon da und ihr habt es nicht mitgekriegt. Das ist erstmal so ein Kerngedanke dieses Textabschnittes. Ich bin schon längst gekommen und alle sind überrascht am Ende. Die am Ende vor Jesus stehen werden alle überrascht sein, in welchen Momenten er schon da war. Wir alle, wir werden irgendwann vor Jesus stehen und egal wie nah wir an ihm dran waren oder nicht, wir werden überrascht sein, in welchen Situationen unseres Lebens er schon da gewesen ist. Das ist das, was dieser Text hier beschreibt. Wenn ihr irgendwann vor ihm stehen werdet, sagt Jesus im Grunde zu seinen Jüngern hier, vor mir stehen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ihr mir schon längst begegnet seid in sehr, sehr vielen Momenten. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben oder ihr habt mir nicht zu essen gegeben, je nachdem. Und diese Begegnungen mit Jesus, die verlaufen unerkannt, auch in unserem Leben. Die Frage ist dann, Herr, wann war das? Wann haben wir dir zu essen gegeben, als du hungrig warst? Oder wann sollen wir dir nichts gegeben haben, ne, auf der negativen Seite? Wann soll denn das gewesen sein? Also solche unerkannten Begegnungen mit Jesus, das ist das, was Jesus hier sagt. Die nächste Begegnung mit ihm, die könnte nachher gleich geschehen. Könnte heute noch geschehen. Jederzeit. Jeden Tag könnten solche unerkannten Begegnungen mit Jesus vonstatten gehen. Immer dann, wenn wir einem der geringsten Brüder und Schwestern begegnen, mit denen Jesus sich identifiziert in diesem Moment, begegnen wir ihm. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder habt ihr mir nicht getan. In welcher Form begegnet uns Jesus also so unerkannt, so unverhofft, so unkalkulierbar? Das ist ja ein Unterschied, ob man weiß, dass er kommt oder ob man nicht weiß, dass er gleich kommt. Wenn man Besuch zu Hause erwartet, da räumt man die Wohnung anders auf, als wenn jemand unangemeldet plötzlich in der Tür steht. Wenn man nicht darauf eingestellt ist, bestimmte Leute zu treffen, man ist erstmal überfordert und man schämt sich vielleicht danach, dass man nicht vorbereitet war. Es ist ein Unterschied. Und in welcher Form, wie geschieht das, dass Jesus uns so unerkannt, so unerwartet, so unvorhergesehen begegnet in unserem Leben? Und er zählt einige Beispiele auf. Und das sind alles Beispiele von Menschen in Krisen. Das ist interessant, weil die Jünger, die wollen ja auch, die haben gehört von Jesus, es wird Kriege geben und manche Schwierigkeiten und manche Krisen, die werden kommen. Und sie wollen wissen, ja, wie ist das? Was wird da alles geschehen, bis du kommst? Und Jesus sagt, ich werde euch begegnen durch Menschen in Krisen. Nämlich welche, die Hunger haben, welche, die Durst haben, die unterversorgt sind. Fremde werden kommen und ich werde euch dadurch erscheinen, also Xenos, das ist fremd. Natürlich sind damit hier im biblischen Kontext Menschen gemeint, die aus anderen Nationen kommen, aus anderen Völkern, die in das Land kommen. Im heutigen Sinne, wir wissen das, Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, Heimatlose, also Leute, die entwurzelt sind. Er wird uns begegnen durch Leute, die nackt sind, ja, das ist natürlich, muss man auch sich überlegen, wie muss ich mir das denn vorstellen? Aber nackt bedeutet ja auch vom Wort her Menschen, die arm sind oder die beraubt sind, die nichts haben. Vielleicht auch Menschen, die bloßgestellt sind. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, das zu übersetzen. Menschen, die von anderen vielleicht im bildlichen Sinne nackig gemacht wurden, die bloßgestellt wurden. Er wird uns begegnen durch Menschen, die krank sind und durch Menschen, die gefangen sind. Warum auch immer sie Gefangene sind im Gefängnis, entweder durch ihre eigene Schuld oder vielleicht auch ungerecht Verfolgte. Gottes Begegnungen in einer krisengeschüttelten Welt, die finden nicht statt, wenn die Krise vorbei ist oder fernab der Krise, sondern Gottes Begegnungen, die finden statt inmitten aller Krisen, in der Begegnung mit krisengeplagten Menschen. Das sind die Orte, wo wir Jesus finden. Inmitten der Krisen wird Jesus uns erscheinen. Ungeahnt, unsichtbar, dort finden wir ihn. Und in diesen Situationen erfolgt das eigentliche Gericht über unser Leben, oder besser gesagt das Selbstgericht über unser Leben. Man stellt sich vielleicht diese Szene hier, die Jesus beschreibt, so vor, am Ende dann ist die große Gerichtsverhandlung. Und dann wird einer den Daumen heben oder senken und wird entscheiden nach seinem Befinden, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht so ungefähr. Aber das, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, dass das Gericht eigentlich ein Selbstgericht ist. Es wird uns nur am Ende nochmal begründet und vor Augen geführt, was wir eigentlich selbst für eine Entscheidung getroffen haben in unserem Leben. Und dieses Selbstgericht, das findet so statt, dass ich in den vielen unerkannten Begegnungen mit Jesus in meinem Leben schon entschieden haben werde, ob ich bei ihm sein wollte oder nicht. Ob ich bei Jesus sein will oder nicht, das entscheidet sich in unserem Alltag immer und immer wieder. Und das ist so die Herausforderung in diesem Wort, in diesem Text. Es trifft uns eigentlich mitten in unserer Existenz und in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir unsere Entscheidungen treffen im Alltag. Die Einteilung, ob wir zu den Schafen oder Böcken gehören, das findet also in Wirklichkeit nicht erst irgendwann statt, wenn Jesus wiederkommt und wir leibhaftig vor ihm stehen, sondern das findet heute statt, das findet morgen und übermorgen statt. Und das fand auch gestern schon statt. Nämlich in den Momenten, wo wir Menschen in Krisen begegnen, mit denen sich Jesus solidarisiert. Und später wird uns dann einfach nur noch mal vor Augen geführt, was wir selbst im Grunde ja schon längst entschieden haben, ob wir seine Nähe gesucht haben oder nicht. Wollten wir diesen Jesus wirklich haben, der sich mit den Schwachen, mit den Armen und mit den Fremden solidarisiert oder nicht? Das ist die Herausforderung an unser Leben. Wollen wir, meinen wir wirklich den Jesus, der sich immer eins macht mit den Kaputten und mit den Armen, mit den Ausgestoßenen? An dieser Frage hängt sehr, sehr viel für die Ewigkeit, wie wir hier lesen. Unsere persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus wird jedes Mal neu gefestigt oder gelockert, je nachdem, wie wir mit Schwachen umgehen. Und es gibt solche Momente der unerkannten Gottesbegegnung natürlich in unserem persönlichen Leben, aber es gibt solche unerkannten Gottesbegegnungen auch für Städte, für Regionen oder für Nationen. Das finden wir in der Bibel immer wieder. Das finden wir selbst hier im Matthäus-Evangelium zwei Kapitel vorher über Jerusalem. Also wo Jerusalem als Kollektiv, als Stadt angesprochen wird und ihnen gesagt wird, ihr habt im Grunde solche Momente der Gottesbegegnung verpasst. Und hier in Matthäus 25, da werden ganze Nationen angesprochen. Es kann also sein, dass wir auch als Nation, dass wir als Region, als Ort, als Dorf, als Familie, in welcher Form auch immer, Momente der Jesusbegegnung unerkannt erleben und gut oder schlecht darauf reagieren. Und das wird immer wieder geschehen. Und solche Momente der Jesusbegegnung, die können mitunter auch Phasen von mehreren Jahren ausmachen. Oder es können kurze Momente sein, es können lange Phasen der Geschichte sein, wo Jesus hineintritt in unser Leben und wo die Frage ist, wie reagieren wir auf ihn? Entdecken wir ihn darin? Zeigen wir ihm unsere Liebe in der Art und Weise, wie wir handeln und wie wir uns entscheiden? Und es geht in solchen unerkannten Gottesbegegnungen immer um etwas sehr Tiefes, was man aus menschlicher Sicht nicht immer gleich im Blick hat. Es geht dabei im Grunde nie um die Frage, wie agiere ich jetzt politisch, wirtschaftlich, ethnisch, soziologisch oder so. Das ist alles nur der äußere Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Sondern vielmehr geht es immer um eine Herzenshaltung, die dem Reich Gottes zugewandt oder abgeneigt ist. Wie wir in allen Krisen handeln und denken und agieren, ist immer auch damit verbunden, ob wir dem Reich Gottes in seiner Natur, wie es funktioniert und wie es vom Wesen her ist, ob wir dem Reich Gottes zugeneigt sind oder eigentlich im Grunde unseres Herzens abgewandt sind. Das wird sich dann zeigen in den verschiedenen Zusammenhängen. Ob das Krisen sind, die eine wirtschaftliche oder eine politische Dimension haben oder sonst was, es dringt dann immer durch. Ob wir Jesus in den geringsten Brüdern, die uns begegnen, erkennen oder nicht. Solche unerkannten Gottesbegegnungen sind Zeichen der Zeit, die dem sichtbaren Kommen Jesu vorangehen. Und sie haben oft damit zu tun, wie wir eben mit den Schwachen umgehen. Und hierin haben wir immer eine Chance, Jesus näher zu kommen oder uns von ihm zu entfernen. Also eine Flüchtlingskrise könnte zum Beispiel für Europa oder andere Teile der Welt zu einem Zeichen der Zeit werden und eine Weichenstellung darstellen in der Art und Weise, wie wir rangehen an das Ganze. Und da ist die geistliche Logik oft noch mal eine andere als die menschliche. Denn aus wirtschaftlichen Erwägungen würde man zum Beispiel immer sagen, wer zu viel von seinem Besitz teilt und weggibt, der wird doch irgendwann zugrunde gehen. Irgendwann bleibt doch nichts mehr übrig. Das wäre so die einfache mathematische Rechnung. Aber das Reich Gottes kommt immer von der anderen Seite her. Das Reich Gottes, also das Reich Gottes ist ja immer da, wo Gottes Wille gehört und gewollt und willkommen geheißen wird und wo man es umsetzen will. Also im Sinne des Reiches Gottes gelten manchmal genau andere Gesetzmäßigkeiten, nämlich wer nicht teilt, der wird zugrunde gehen. Und wer teilt, Und wer gibt, dem wird gegeben werden. Und dem wird es nicht mangeln. Und das sind ja sogar Prinzipien, die man beim Blick in die Geschichte sogar beobachten kann. Wenn man mal schaut, wie agieren Nationen, wie agieren Gesellschaftsformen mit dem Blick auf die Schwachen, da kann man das tatsächlich beobachten, dass hier geistliche Prinzipien sich in der Geschichte bewahrheiten. Also dass man sieht, da wo gegeben wird, da wird noch dazu, da wird man noch empfangen. Aber da wo man nicht gibt, da wird man früher oder später, meistens mit ein bisschen Verzögerung, irgendwann untergehen. In dieser Endzeitrede Jesu stecken sehr, sehr wichtige Botschaften für unsere Zeit drin. Und es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn uns dieser Text erstmal herausfordert und schwer im Magen liegt. Ich glaube, das muss so sein. Es kann auch sein, dass uns der Text überhaupt, also regelrecht nicht gefällt und Unbehagen auslöst, wenn wir das hier lesen. Und das ist ganz normal, weil wir hier mit dem Reich Gottes konfrontiert werden. Und das trifft uns an wunden Punkten, wo wir in unserer menschlichen Natur einfach mal anders funktionieren. Hier wird ziemlich viel in Frage gestellt, was den meisten Menschen sehr wichtig ist. Und so besteht das Kennzeichen der Kinder Gottes eben zum Beispiel nicht darin, wie gut sie sich selbst geweidet haben. Ja, der Hirte ist er. Er ist derjenige, der uns weidet. Unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu ist nicht, dass wir uns besonders gut selbst weiden können und besonders gut darin sind, selbst für unsere Gesundheit, unsere Freiheitsrechte, unseren Wohlstand, unsere Sicherheit zu kämpfen und darum zu streiten, sondern die Frage ist, vom Reich Gottes her gesehen, wie gut sind wir darin, uns derer zu erbarmen, die arm sind, die nackt sind, die Hunger haben, die uns fremd sind. Vielleicht kann man hier sogar auch so eine bildhafte Bedeutung der Böcke erkennen, denn typisch für einen Bock ist ja sein Ego. Ja, also bockig sein bedeutet ja eigentlich, egozentrisch, selbst auf sich selbst bezogen zu leben. So ein Bock, der kämpft mit anderen Böckern, an anderen Böcken um seinen eigenen Vorteil. Der will die Herde und die Weide für sich haben. Der will den fremden Bock fernhalten und ihm überlegen sein. Ich habe das mal ganz praktisch erlebt. Während meinem Studium habe ich in einem Archiv was zu tun gehabt. Und es war so ein Sockelgeschoss. Das heißt, man war so halb unter der Erde und die Fenster waren von außen gesehen ebenerdig. Und vor dem Haus war eine Weide und ein Schafbock hat sein Spiegelbild im Fenster erblickt. Und was hat er gemacht? Ich hab's erst gar nicht mitgekriegt. Ich habe bloß gehört, wie es ständig knallt im Flur draußen. Da ist der Schafbock mit seinen Hörnern gegen die Scheibe gerannt, so lange, bis sie durch war und er reingeflogen kam ins Archiv. Der hat am Ende zwei Fenster und zwei Glastüren zerlegt dort, weil er jedes Mal sein Spiegelbild da drin gesehen hat und voller Wucht dort die Scheiben platt gemacht hat. Das ist das Wesen eines Bockes. Man versucht, gegen jede Konkurrenz vorzugehen und man kämpft eigentlich gegen sich selbst, gegen sein eigenes Spiegelbild. Man bringt nichts Gutes. Man hat für niemanden am Ende was Gutes getan. Weder die Herde hat was davon, noch man selbst. Der Bock war auch zumindest leicht verletzt, aber das hat er gut weggesteckt. Wir sind dann nur bei uns selbst und werden auch am Ende allein mit uns selbst untergehen. Mit so einer Herzenshaltung. Und das Reich Gottes funktioniert völlig umgekehrt. Und damit komme ich auch jetzt zum Ende. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Begegnung mit Jesus, diese unerkannten Begegnungen, die können mir in jedem Menschen widerfahren, der mir zum Beispiel auch in irgendeiner Weise fremd ist. Fremdling, so wie wir das hier lesen. Das Wort Xenos bedeutet Fremder. Das kann bedeuten, dass mir einer entweder fremd ist, weil er aus einem anderen Land kommt. Aber das kann auch bedeuten, dass mir einer von seinen Meinungen und von seinen Gesinnungen her absolut fremd vorkommt. Und spätestens da haben wir vielleicht jeder jetzt schon ein paar Leute vor Augen, wo wir sagen, die sind mir sowas von fremd in der Art und Weise, wie die denken und handeln und wie die drauf sind. Und solche Momente der Befremdung, die können aber zu einer unerkannten Jesusbegegnung werden für mich. Die mir zum Heil oder zum Gericht werden. Und das fordert uns heraus. In unserer Zeit könnte uns Jesus begegnen, als Geimpfter oder Ungeimpfter, als Ukrainer oder als Russe, als Politiker oder Virologe, als Journalist oder als Oma im Pflegeheim, als kranker oder gesunder, als Kind oder Nachbar oder was auch immer. Wir können da einsetzen, was auch immer uns aus unserer Perspektive gerade fremd vorkommt. Wer weiß, womöglich sind manche Begegnungen, die wir haben, unerkannte Jesus-Begegnungen, wo es darauf ankommt, in welchem Herzen wir leben, in welcher Haltung wir unterwegs sind und wie wichtig wir uns selbst und unsere Meinung nehmen. Wir selbst treffen in solchen Momenten die Entscheidung, ob uns das zum Heil oder zum Gericht gereicht. Und deswegen kann Jesus auch sagen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt, weil Jesus selbst so ist, wie es hier steht. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir persönlich getan. Gott führe uns in eine Zeit und ich hoffe das und wünsche uns das gemeinsam, dass wir zukünftig auch Zeiten erleben, in denen unsere Gemeinden dafür bekannt sind, dass wir das leben, was hier steht. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.